in Christus, ihr lieben Geschwister, mit dem Wort Christi. Wir haben es in diesen Tagen schon in so großer Tiefe gehört, in der Gnade und in der Aussöhnung und alles. Es ist alles Wort Christi. Es ist ein unschätzbarer, ein unausforschlicher Reichtum, der uns zuteil geworden ist, den wir uns aneignen und dass wir uns reichlich innewohnen lassen sollen. Mit dem Wort Christi sind vor allem die Briefe des vom erhöhten Herrn und Haupt, Christus Jesus, erwählten, abgesonderten Apostel Paulus gemeint, die er in seinem Auftrag an alle Gläubigen der jetzigen Verwaltung der Gnade richten und belehren soll, mündlich und schriftlich. In dem Wort Christi, das Paulus verkündigen darf, wird uns ja ein außerordentliches und überaus herrliches Evangelium Gottes über seinen Sohn dargeboten. Denn es führt uns in die für uns bestimmte, überströmende Gnade ein und macht uns vertraut mit unserer hohen Stellung in Christus und mit den damit verbundenen herrlichen geistlichen Segnungen inmitten der überhimmlischen. Wie wichtig die Zusammenhänge innewohnender Geist und innewohnendes Wort Christi sind, können wir unschwer aus dem ergreifenden Gebet unseres Apostels in Epheser 3, 14 bis 21 erkennen, wo es unter anderem heißt, dass er es euch gebe, dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend, durch seinen Geist in Kraft standhaft zu werden am inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben völlig in euren Herzen wohne und ihr, in Liebe gewurzelt und gegründet, erstarken möget, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist, um auch die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen. Um diesen Reichtum seiner Herrlichkeit begreifen und verarbeiten zu können, ist es nötig, dass wir uns das Wort Christi reichlich innewohnen lassen. Hier ist nun mal eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, was wir tun können oder tun müssen. Aber auch dazu ist wiederum Gnade erforderlich. Die Worte, die der Herr Jesus während seines Erdenlebens sprach, waren ausschließlich an die Beschneidung, also an das Werk, an das Volk Christi gerichtet. Der Herr Jesus sagt dies auch selbst. Ich wurde lediglich zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel gesandt. Matthäus 15, 24. Und zu seinen Jüngern sprach er, als er sie zu besonderem Dienst aussandte, geht nicht auf den Weg zu den Nationen, also nicht Israeliten, hin, und geht nicht in eine Stadt der Samariter hinein, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Matthäus 10, Vers 5 und 6. Paulus kennzeichnet den Dienst des Herrn in dessen Erdentagen mit den Worten, denn ich sage, Christus ist der Diener der Beschneidung geworden für die Wahrhaftigkeit Gottes, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Römer 15, 8. Tatsächlich verkündigte der Herr Jesus das Nahen des durch die Propheten schon verheißene Königreich, in welchem die Angehörigen des Volkes Israel als Könige herrschen und an den Nationen priesterliche Dienst zu tun haben. Das war schon den Vätern verheißen, und Jesus bestätigt dies durch sein gesprochenes Wort auf Erden, Auch die Jünger wiederholten diese Verheißung in der Zeit nach Pfingsten und wandten sich weiterhin nur an Israel. So zum Beispiel Petrus, 1. Petrus 2,9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk ihm zur Aneignung, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem erstaunlichen Licht berufen hat. Das ist ein Zitat des Petrus aus 2. Mose 19, Vers 6. Die Nationen hatten keine derartige Verheißung. Und darum sprach auch der Herr Jesus sie auch nicht deswegen an. Aus dieser Erkenntnis, ihr Lieben, schließen wir aber keineswegs, dass uns die Worte, die der Herr Jesus auf Erden sprach, uns überhaupt nichts zu bedeuten haben. Wir beachten, dass alle Schrift Gott gehaucht, das heißt von seinem Geist durchdrungen ist und nützlich zur Belehrung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3,16. Es würde uns in der Erkenntnis Gottes und seines Christus viel Wertvolles fehlen, wenn wir die sogenannten Evangelien und die übrigen nicht-paulinischen Schriften nicht hätten. Aber über unsere eigene Stellung im Plan Gottes und über die uns bereitgestellten Segnungen können wir weder in den Beschneidungsschriften noch im Besonderen in den Aussprüchen des Herrn Jesus etwas finden. Während wir ja nur auf diese angewiesen, müssten wir uns im Gegensatz zu den Verheißungen, die Israel erhalten hat, sehr kümmerlich vorkommen. Wir wären ja nur Gäste. Nachdem aber Christus erhöht wurde zur Rechten Gottes des Vaters, hat er nicht aufgehört zu reden. Denken wir nur an die mancherlei Offenbarungen, die er seinen Jüngern, speziell dem Apostel Johannes, zuteil werden ließ. Offenbarung 1. Doch auch diese Worte betreffen ausschließlich die israelitische Königreichsverwaltung und Erwartung. Mit Paulus erwählte sich der Herr dann ein besonderes Werkzeug, um eine besondere Gemeinde zu gründen, die seinen geistlichen Körper darstellen sollte. Die Auserwählung und Bestimmung dieses Körpers geschah zwar schon vor dem Niederwurf der Welt, blieb aber bis zu dem Zeitpunkt der Erhöhung Christi verborgen und geheim. Zu ihm sprach der erhöhte Christus für uns und durch ihn ja zu uns. Und allein diese Aussprüche Christi geben uns Auskunft und Anweisung über unsere von Gott vorher geplante Bestimmung. Und darum dürfen wir mit Recht behaupten, das Wort des Paulus ist Gottes und Christi Wort. Nur wenn wir die Anordnung in 2. Timotheus 2,15, das Wort der Wahrheit, das heißt Gottes Wort überhaupt, uns befleißigen, es richtig zu schneiden, sind wir in der Lage, die verschiedenen Dienste in ihrer Berufung als Apostel und Schreiber der Heiligen Schriften zu erkennen. Diese Anweisung belehrt uns zu beachten, an wen jeder schreiben musste, um alles an seinem von Gott bestimmten Platz zu lassen. Die Glieder der Körperschaft Christi zur Zeit des Paulus haben dies sicher nicht anders aufgefasst. So konnte er den Thessalonicher bezeugen, deshalb danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes erhielten, es nicht als ein Menschenwort aufnahmt, sondern so wie es wahrhaftig ist als das Wort Gottes, das sich auch in euch, die ihr gläubig sind, als wirksam erweist. 1. Thessalonicher 2,13. Auch an anderen Stellen seiner Briefe erklärt Paulus mit allem Nachdruck, dass er es nicht wage, etwas zu reden, was nicht Christus durch ihn ausführt, um die Nationen zum Glaubensgehorsam zu führen. Römer 15, 18. Und denen, die vielleicht meinten, Paulus sei ein besonders hervorragender Philosoph, musste er entgegenhalten und bezeugen, dass alles, was er und seine Mitarbeiter aussprechen, nicht Worte sind von menschlicher Weisheit gelehrt, sondern vom Geist gelehrt, gesunde Worte. Nach 1. Korinther 2,13. Den unverständigen Galatern versichert Paulus, dass das von ihm verkündigte Evangelium nicht menschengemäß ist, weil er es nicht von Menschen erhielt und auch nicht von solchen gelehrt wurde, es auch nicht selbst erfand, sondern durch eine Enthüllung Jesu Christi erhielt. Galater 1,12. Damit ist erwiesen, dass das Wort des Paulus in erster Linie Christi Wort ist. Von ihm erhielt er es, um es an alle Auserwählten und Berufenen weiterzugeben. Das allein nennt er auch gesunde Lehre, wie er sich 1. Timotheus 6,3 ausdrückt. Aus dieser klaren und sicheren Erkenntnis heraus konnte Paulus auch mit solcher Bestimmtheit an die Galater schreiben. Aber wenn auch wir oder ein Bote aus den Himmeln euch etwas Andersartiges neben dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei in den Bann getan. Galater 1,8. Ja, das ist gewiss eine scharfe und kühne Sprache, die dem zweifelnden Leser fast als eine Überheblichkeit vorkommen lässt. Hatte Paulus wirklich ein Recht, solche scharfe Worte zu gebrauchen? Und klingt es nicht überheblich, wenn er fordert, ein Muster gesunder Worte zu haben, so wie wir sie von ihm vernehmen? Von diesen Worten sagt Paulus außerdem, dass sie in Christus Jesus seien. Habe ein Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. 2. Timotheus 1,13. So spricht der Apostel Paulus seinem geliebten geistlichen Glaubenskind Timotheus zu. Er drückt hier nicht einfach einen von ihm am Herzen liegenden Wunsch aus, wobei er dem Timotheus die Wahl lässt, ob er diesen erfüllen wolle oder nicht. Im Gegenteil, er lässt ihm darin gar keine Freiheit, denn die Form, in welcher Paulus sich hier äußert, ist ja in Befehlsform geschrieben, gesagt. So drückt sich Paulus nur aus, wenn es um wichtige Grundregeln unseres Glaubenslebens geht. Und hier haben wir eine solche. Die Grundregeln, ein Muster gesunder Worte zu haben, die von Paulus gelehrt werden, wird von vielen Gläubigen zu ihrem eigenen Schaden missachtet. Wer aber auf die Beachtung dieser Grundregel großen Wert legt, weil ihre Notwendigkeit klar erkannt wurde, muss auch damit rechnen, wegen dieser Einstellung angefeindet zu werden. Es wird und ist uns zuweilen gesagt worden, wir würden ja die Worte des Apostel Paulus über das Wort des Herrn Jesus Christus stellen. Ihr Lieben, da darf es uns aber eine große Freude sein zu bekunden, dass das dem Apostel Paulus aufgetragene Evangelium auch Worte unseres Herrn Jesus Christus sind. Aber vom Erhöhten und deshalb das Wort Christi genannt. Ignoriert Paulus damit nicht zugleich die Tätigkeit der übrigen Aposteln? Sie sind doch auch Apostel Christi Jesu und vom Herrn noch in seinen Erdentagen erwählt. Hat Paulus denn etwas anderes zu bieten als sie, sodass er sich herausnehmen kann? Seine Worte seien gesund und als ein Muster zum Gebrauch zu bezeichnen. Solche Fragen dürfen, ja müssen wir uns stellen, wenn wir die Wahrheit finden wollen. Paulus selbst gibt uns die völlig befriedigende Aufklärung. Er ist ganz und gar nicht überheblich. Mehrmals gebraucht er den Ausdruck »mein Evangelium«, um damit klarzustellen, dass er ein anderes Evangelium verkündigte als die Apostel aus dem Bund der Beschneidung. Dass es ein anderes Evangelium gibt, ersehen wir aus vielen Schriftstellen. Und das des Apostel Paulus unterscheidet sich sehr wesentlich von dem der übrigen Apostel. Sowohl durch seinen Inhalt, auch durch die Empfänger, an die es gerichtet ist. Ganz besonders aber in den verschiedenen Erwartungen. Es richtet sich nicht an die Nation Israels, sondern nur an einige von ihnen, welche wie Paulus selbst und alle Glieder der gegenwärtigen Verwaltung des Glaubens besonders dazu berufen wurden, die aus allen Nationen schon vor dem Niederwurf der Welt auserwählten. Paulus schreibt an sein Glaubenskind rechter Art, dem Timotheus, in 2. Timotheus 2,8, sei eingedenk Jesu Christi, der aus den Toten erwacht ist, der aus dem Samen Davids stammt, meinem Evangelium gemäß, für das ich Übles leide, bis zu diesen Fesseln wie ein Verbrecher. In Vers 3 fordert er ihn auf, leide Übles mit mir, wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Auch das sind Worte gesunder Lehre. Es gehören auch Leiden dazu. Die Leiden der gegenwärtigen Frist sind aber nicht wert der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden, nach Römer 8,18. Und ihr Lieben, wie wird diese Herrlichkeit in uns enthüllt? Indem wir das Wort Christi reichlich innewohnen lassen und all die Herrlichkeiten betrachten und dankbar sind dafür. An die Gläubigen in Rom, Kapitel 2,16, schreibt er, dass Gott das Verborgene der Menschen richten werde an jenem Tage gemäß meinem Evangelium. Und im gleichen Brief bezeugt sich Paulus als Amtsträger Christi Jesu für die Nationen, weil ihm diese Gnade gegeben sei. Römer 15,16. Und im nächsten Kapitel spricht er es unmissverständlich aus, dass sein Evangelium und die Heroldsbotschaft, die er verkündigt, von Christus Jesus ist, gemäß der Enthüllung eines Geheimnisses, das in äonischen Zeiten verschwiegen, nun aber offenbar wurde, um unter allen Nationen glaubensgehorsam zu wirken. Römer 16,25 und 26. Paulus legte diesen Sonderauftrag, den er vom erhöhten Herrn erhielt, den anderen Aposteln zur Kenntnisnahme, nicht zur Begutachtung oder Beurteilung vor, nachdem ihm durch eine Enthüllung dieser Weg gezeigt worden ist, dass er eben zu ihnen gehen soll und ihnen dieses Evangelium zu unterbreiten. Steht in Galater 2,2. Und die Apostel in Jerusalem, besonders die Angesehenen unter ihnen, Jakobus, Kephas und Johannes, durften dann auch die Gnade erkennen, die Paulus gegeben war. Sie erkannten und standen dazu, dass er mit einem Evangelium der Unbeschnittenheit betraut war, so wie Petrus mit dem der Beschneidung, so dass sie ihm und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft gaben und den Unterschied der beiderseitigen unterschiedlichen göttlichen Beauftragungen anerkannten. Nachzulesen Galater 2, 7 bis 9. Ihr Lieben, es darf aber kein Missverständnis aufkommen, indem wir das eine Evangelium mit dem anderen abtun oder gering achten oder irgendwie abwerten oder gar vertauschen. Beide für sich getrennt sind gesunde Lehre. Beide Evangelien, das für die Beschneidung und das für die Nationen, haben ja auch selbstverständlich denselben Retter und dieselbe Rettertat auf Golgatha als gemeinsame Grundlage. Jedes für sich ist gesunde Lehre, nur wenn sie miteinander vermischt werden, wird es ungesund. Und heute, ihr Lieben, ist nur das eine Evangelium des Paulus in Kraft. Es handelt sich nicht, wie viele behaupten und nachweisen möchten, um das gleiche Evangelium, das die Beschneidungsapostel nur Israel bringen und das Paulus den Nationen verkündigen sollte. Es war nicht eine einfache Arbeitsaufteilung, die hier vereinbart wurde. Aus dem Wortlaut geht klar hervor, dass Paulus mit dem Evangelium der Unbeschnittenheit betraut war, das den Nationen und nicht speziell Israel galt, während Petrus und die übrigen Apostel mit dem Evangelium der Beschneidung, das nur Israel, aber nicht denen aus den Nationen galt, beauftragt waren. Die Tatsache, mit einem besonderen Evangelium betraut zu sein, machte nun Paulus in allen herausgerufenen Gemeinden bekannt. Ich mache euch aber bekannt, Brüder, Geschwister, das Evangelium, das ich euch verkündige, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr das Evangelium in der Ausdrucksform festhaltet, in der ich es euch verkündigte, schreibt er dem Korinther, 1. Korinther 15, 1 und 2. Es ist und war ja bis heute das Wort vom Kreuz, das Wort der Versöhnung, der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit allein aus Glauben und noch mehr, bis hin zu dem Gesegnetsein seiner Körperschaft mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überhimmlischen, in ihm, in Christus Jesus, als seine Vervollständigung, die Erhöhung Christi über das ganze All, seinem Herrschen als König aller Könige, bis selbst der letzte Feind, der Tod, aufgehoben und sein Gott und Vater in allen, alles sein wird. Als Paulus das erste Mal nach Korinth kam, wollte er unter ihnen nichts außer Jesus Christus und diesen als gekreuzigt wissen. Das Wort vom Kreuz ist die Grundlage unserer Rettung, welches für jeden Glaubenden nicht nur eine, sondern die Kraft Gottes ist, so wie wir eingangs auch gehört haben aus 1. Korinther 1,18. Er schämte sich nicht, ihnen offen zu erklären: Ja, ich kam in Schwachheit, in Furcht und vielem Zittern zu euch. Und mein Wort und meine Heroldsbotschaft bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gegründet sei. Aus 1. Korinther 2, 3 bis 5. Ihr lieben Geschwister, so eine in die Tiefe der Liebe Gottes gehende Botschaft kann nur in eigener Schwachheit geheroldet werden. Würden wir sie in eigener Kraft, menschlicher Weisheit oder gar menschlicher Überheblichkeit weitersagen, brauchen wir keine Frucht erwarten. Selbst wenn wir noch so geschliffen reden könnten, zum Beispiel wie Engelzungen, aber keine Liebe hätten, so würde es ja nichts nützen. Wir kennen ja alle diese Worte aus 1. Korinther 13. Das Wort vom Kreuz ist ein ganz besonderer Teil des Evangeliums über den Sohn, dem Wort Christi, das der erhöhte Herr durch Enthüllung dem Nationenapostel gab. Galater 1, 11 und 12. Es ist nicht nur der historische Bericht über den Verlauf der Kreuzigung Christi Jesu, sondern die Offenbarung über die Bedeutung der Kreuzigung Christi aus der Sicht Gottes und die sich aus ihr ergebenden Folgen, wie wir dieser Tage schon gehört haben, die Auswirkungen dieser Tat, dieses Gehorsams. Wenn Paulus den Galatern schreibt, dass er ihnen Jesus Christus als den Gekreuzigten vor ihre inneren Augen zeichnete, Galater 3,1, dann macht er damit deutlich, wie sehr er sich bemühte, den Gläubigen das Evangelium, das er vom Herrn erhielt, so klar und eindringlich wie nur möglich ins Bewusstsein zu bringen. An seine geliebten Korinther schreibt er: Ich mache euch aber, meine Brüder, Geschwister, das Evangelium bekannt, das ich auch verkündigte, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch gerettet werdet, wenn ihr das Evangelium in der Ausdrucksweise festhaltet, in der ich es euch verkündigte. Und dann anschließend: Denn an erster Stelle habe ich euch das überliefert, was auch ich erhielt, dass Christus für unsere Sünden starb, den Schriften gemäß, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. 1. Korinther 15, 3 und 4. Die Sonderstellung des Paulus und die besonderen Enthüllungen göttlicher Geheimnisse für die Körperschaft Christi hätten ihn, der ja auch ein Mensch war wie wir, leicht überheblich und zum Herrscher über den Glauben der Heiligen machen können. Dass aber ein solcher Zustand nicht eintrat, hatte sein Dienstherrn Vorsorge getroffen. Er sandte ihm einen Splitter ins Fleisch, so empfindlich und für ihn hinderlich, wie er meinte, dass er dreimal deswegen dem Herrn zusprach, dass er ihn davon befreien möge. Jedoch der Herr antwortete ihm: Dir genügt meine Gnade, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. 2. Korinther 12, 7 bis 9. Wir haben das schon oft gehört. Paulus ging aber völlig auf Gottes Demütigungswege ein und spielte sich nicht als Herrscher über den Glauben auf, sondern wurde ja zum Diener, zum Sklaven und Mitarbeiter ihrer Freude. 2. Korinther 1, 24. Er wusste genau, dass die ihm von Gott durch Christus zugewiesene Aufgabe, ein Diener dieses besonderen Evangeliums zu sein, ein Geschenk seiner Gnade war und auch nur in der Wirksamkeit seiner Gotteskraft erfolgreich sein konnte. Epheser 3,7. Seine Unwürdigkeit zur Ausübung dieses Dienstes bringt Paulus an etlichen Stellen seiner Briefe zum Ausdruck. Zum Beispiel: Dankbarkeit habe ich gegenüber dem, der mich mächtig macht, Christus, Jesus, unserem Herrn, weil er mich für treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Ich habe jedoch Erbarmen erlangt, weil ich es unwissend tat, im Unglauben. Überwältigend aber ist die Gnade unseres Herrn mit Glaube und Liebe, die in Christus Jesus ist. 1. Timotheus 1, 12-14. Auch Epheser 3, 8-10 kommt das Bewusstsein des Paulus über die eigene Unwürdigkeit ergreifend zum Ausdruck. Mir, dem bei weitem geringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus als Evangelium zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was die Verwaltung des Geheimnisses betrifft, das von den Äonen an in Gott verborgen gewesen war, der das All erschaffen hat, damit nun durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. In diesen wenigen, aber gewaltigen Worten wird uns die Stellung des Paulus und die Besonderheit seiner Aufgabe, der Vorsatz Gottes, das Geheimnis und die Bestimmung der herausgerufenen Gemeinde, der Körperschaft, kundgetan. Diese Stellung hat sich der Apostel nicht selbst angemaßt, sondern er wurde in diesen Dienst eingesetzt, wie wir gehört haben. Er wiederholt diese Tatsache noch einmal in 1. Timotheus 2,7 und betont, dass er für dieses Zeugnis ein Herold und Apostel als Herold und Apostel eingesetzt worden war, um ein Lehrer der Nationen in Erkenntnis und Wahrheit zu sein, und bekräftigt dann hierzu noch: Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Somit dürfen wir wissen und sehen, dass Paulus wirklich mit einem anderen, besonderen Evangelium, besonderen Auftrag betraut worden ist, um ein bisher geheim gehaltenes Evangelium zu verkündigen, um eben das Wort Gottes mit dem Wort Christi zu vervollständigen. Kolosser 1, 25 bis 27. Paulus hielt sich peinlich genau an das Muster gesunder Worte, wie sie ihm von Christus selbst durch Enthüllung gegeben worden waren. Er hat nie unpassende Worte und unpassende Begriffe in seinen Briefen verwendet. Darum zeichnen sich seine Schriften durch absolute und vorbildliche Klarheit aus. Aus diesem Grund darf er auch seine Mitarbeiter und uns alle aufrufen, seine Nachahmer zu sein. Werdet meine Nachahmer, so wie ich Christi Vorbild folge. Ich lobe euch aber, dass ihr euch in allem meiner erinnert und die überliefernden Anweisungen festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. 1. Korinther 11, 1 und 2. Das war doch ein gutes Zeugnis, das Paulus hier den Korinthern ausstellen konnte. Damit sie aber das Muster gesunder Worte nicht vergaßen, sandte er ihnen Timotheus, damit auch er sie zu dieser Nachahmerschaft aufrufe und anleite. und sie an die Wege des Paulus in Christus Jesus erinnere, so wie er überall in den herausgerufenen Gemeinden lehrte. 1. Korinther 4, 16 und 17. Das betrifft aber nicht nur Timotheus allein, sondern auch alle Gläubigen bis heute. Ja, bis wir vom Glauben zum Wahrnehmen gekommen sind. Darum gibt Paulus dem Timotheus noch eine ganz besondere Aufgabe und Auftrag. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, dieses vertraue treuen, gläubigen Menschen an, die tauglich sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2,2. Vor allem der Lehrende sollte sich befleißigen, ein Muster gesunder Worte zu haben. Paulus bezeichnet in unserem Schriftwort das Muster gesunder Worte und bezieht es auf den Glauben, die Liebe und das dem Timotheus und uns Köstliche anvertraute. Er wusste nur zu gut, dass ungesunde Ausdrücke, ungesunde Worte die Ursache von ungesunder Lehre und deren Irrungen sein wird. Zahlreiche Beispiele könnten wir dafür anführen, wie das Festhalten an ungesunden Worten zu Irrlehren und Spaltungen unter den Gläubigen führte. Aber auch umgekehrt hat das Beachten und Halten an ein Muster gesunder Worte, wie sie uns das Wort Christi lehrt, zu einer Art Außenrolle geführt. Manchmal noch gar schlimmer. Beachten und befolgen wir diese und andere wichtige Grundregeln und all das wird ein vortreffliches und Gott wohlgefälliges Ergebnis mit sich führen, wird nicht ausbleiben. Es wird eine köstliche Frucht daraus reifen, sowohl zur Verherrlichung Gottes und seines Christus, wie auch zu unserem eigenen Vorteil. Der Gewinn aus der Beachtung diesem allem wird vermehrtes Wachstum in der Erkenntnis Gottes und Christi sein. Ein tieferes Eindringen in den Ratschluss und den Willen Gottes und vermehrtes Verständnis für das Geheimnis Christi. Ein sicheres Einnehmen der uns zugedachten und zugewiesenen Stellung und Aufgabe im Plan Gottes in Christus Jesus. Ein sicheres Gehen und Stehen und ständig mit einem Wachstum begleitet sein zum Maß des Vollwuchses in Christus Jesus. Mit entsprechendem Wandel. Vermehrte, ja überfließende Freude an dem unausforschlichen Reichtum der Gnade und Liebe Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, der Herr schenke uns allen diese Glaubensreife zu seines Namens Ruhm und Ehre. Amen.